Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder mal da sein darf bei euch. Und wie der Jens schon gesagt hat, ab nächste Woche sind wir dann ja wieder zusammen unterwegs, die nächsten Wochen. Schön. Ich möchte euch heute in der Geschichte mit hineinnehmen aus dem Markus-Evangelium. Und da wollen wir ein wenig was rausnehmen, was wir wirklich für unser Leben mitnehmen können und lernen können. Und der Titel heute ist, gib nicht auf, wenn Jesus den langen Weg mit dir geht. Und das ist eine ganz bekannte Geschichte, ich denke, ihr kennt die alle. Und ich starte mal mit dem Lesen, Markus 5, Vers 21 bis 28. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm. Und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Soweit erstmal. Schauen wir uns kurz an, was davor gewesen ist, so den Hintergrund der Geschichte. Jesus kam aus dem Gebiet der Gerardener, wo er an Menschen von einem unreinen Geist befreite. Und die Dämonen, die diesen Mann plagten, sind in die Schweineherde gefahren und die sind im See ertrunken. Und dieser geheilte Mann, der war Jesus sehr dankbar gewesen und wollte eigentlich mit ihm gehen und wollte bei Jesus bleiben. Und dem Volk dort, den Gerardenern, denen wurde das ganz schön unheimlich. Und die baten Jesus, geh mal lieber wieder weg aus unserem Gebiet. Wir wollen nicht, dass du hier weiter bist. So stieg Jesus wieder ins Schiff und fuhr an das andere Ufer. Doch kaum war Jesus dort angekommen, war schon wieder eine ganz große Volksmenge um ihn herum. Wo Jesus war, war was los. Und hier am See erzählt uns der Evangelist Markus von zwei Begegnungen, die Jesus hatte. Die erste Begegnung, Jairus mit Jesus. Jairus war ja ein Vater, lesen wir aus dem Text, ein Vater, der eine 12-jährige Tochter hatte. Und diese Tochter war todsterbenskrank. Sie lag zu Hause im Bett und man merkte, es geht zu Ende mit ihr. Und er war tief besorgt um seine Tochter. Und deshalb machte er sich auf zu Jesus, der Menschen heilt. Außerdem, dass er Vater war, war er auch Oberste der Synagoge. Also er war ein angesehenes Gemeindemitglied, ein religiöser Leiter der jüdischen Gemeinde in dem Ort. Als solcher Leiter, der hatte Verantwortung. Er hatte Verantwortung für die Gottesdienste, für die Lesungen in der Synagoge, für die Ordnungen in der Synagoge. Er war also Teil des religiösen Establishments der damaligen Zeit, könnte man sagen. Was macht Jairus so besonders, dass er hier im Evangelium ja mit Namen erwähnt wird, dass seine Geschichte erwähnt wird? Als erstes kommt er zu Jesus. Er wirft sich zu Jesu Füßen. Und dieses zu Füßen werfen ist ein Zeichen von tiefer Demut. Er legt seine gesellschaftliche Stellung ja als Oberster der Synagoge, legt er ab und macht sich klein und demütig vor Jesus, beugt sich vor Jesus. Ein Oberster der Synagoge kniet sich vor Jesus nieder und bittet ihn, ja fleht ihn an um Eingreifen. Und Jairus bittet nicht für sich, sondern für seine Tochter. Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und diese Vaterliebe in ihm, die überwindet alle religiösen Barrieren. Und wir wissen, dass die damals die religiösen und geistlichen Führer nicht sehr viel mit Jesus anfangen konnten. Ja, später waren sie sogar verantwortlich, dass Jesus von den Römern gekreuzigt wurde. Doch Jairus wirft all diese religiösen Barrieren, all die religiösen Bedenken gegenüber Jesus über den Haufen und wendet sich voll Demut und Hoffnung auf Hilfe an Jesus. Und er weiß, wenn einer helfen kann, dann ist es Jesus. Und er hatte schon viel davon gehört, dass Jesus Menschen gesund gemacht hatte. Deshalb kommt er zu Jesus. Und Jesus ist so sein Strohhalm, an den er sich klammert. So sollte doch auch Jesus unsere allererste Adresse sein, wenn wir Hilfe, wenn wir Heilung brauchen. Er ist es, der alle Macht hat, dem alle Macht gegeben ist, dem nichts unmöglich ist. Und ja, wir dürfen Medizin und Ärzte in Anspruch nehmen und wir sind sehr dankbar für das, was in unserem Land hier auch möglich ist. Und Gott gebraucht Ärzte und gibt ihnen Weisheit und hat ihnen Verstand verliehen, das ist nicht die Frage. Aber als allererstes, wo geht unser Herz, wo gehen innerlich unsere Gedanken als allererstes hin? An die allererste Adresse ist es Jesus, wenn Not und Krankheit da ist. Weil wenden wir uns zuallererst an ihn, dem großen Arzt, von dem alles kommt und dem alles möglich ist und der keine Begrenzungen hat. Und was Jairus auch noch besonders macht, er handelt öffentlich. Und die Dringlichkeit seines Anliegens, die zwingt ihn dazu, in die Öffentlichkeit zu gehen und Jesus um Hilfe zu bitten. Nicht wie Nikodemus, der sich nachts zu Jesus geschlichen hat, nachts, wo ihn keiner gesehen hat und wo er mit Jesus gesprochen hatte. Nein, es war hellichter Tag, es war große Volksmenge da um Jesus herum. Jairus hatte ein dringendes Anliegen, so dringend, dass es keinen Aufschub duldete, weil seine Tochter in den letzten Zügen lag. Also sein Anliegen war brandeilig. Und wir lesen, Jesus macht sich mit Jairus auf den Weg. Doch dann unterbricht eine zweite Begegnung den Weg zum Haus des Jairus. Eine Frau mit einem 12-jährigen Leiden. Seit 12 Jahren leidet sie an Blutfluss. Waren wahrscheinlich Menstruationsblutungen oder eine andere gynäkologische Krankheit. Auf der einen Seite ein 12-jähriges todkrankes Mädchen und auf der anderen Seite eine Frau mit einem 12-jährigen Leiden. Beides große, schwere Nöte. Und die Krankheit, die die Frau hatte, die Krankheit des Blutflusses, die hatte auch große gesellschaftliche Konsequenzen für sie. Sie durfte zum Beispiel nicht in den Tempel gehen, sie durfte mit niemandem Körperkontakt haben. Auch ihre Familie meidete sie und dadurch lebte sie eigentlich in Isolation, Einsamkeit und Scham. Und wir lesen, dass eine lange Leidenszeit hinter ihr liegt, das auch wirtschaftliche Konsequenzen für sie hatte. In Vers 26 haben wir gelesen, sie hatte sehr viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer geworden. Also sie hatte schon überall Hilfe gesucht, bei vielen Ärzten, hat schon viel durchgemacht, hat viel gelitten. Und am Ende konnte ihr keiner helfen. Am Ende stand sie vor dem Zerbruch ihres Lebens. Keine finanziellen Mittel mehr und keine Heilung. Gesellschaftlich gemieden, ausgeschlossen vom religiösen Leben, wirtschaftlich am Ende, behaftet mit Scham und Erleben in Einsamkeit. Doch ein Hoffnungsschimmer drang zu ihr. Jesus ist da, Jesus, der Kranke gesund macht, Jesus, der das Unmögliche möglich macht. Und so macht sich diese Frau aus dem Abseits ihres Lebens heraus auf zu Jesus. Und sie nahm allen Mut zusammen, hoffentlich erkennt sie niemand, denn sie war unrein, sie dürfte keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Doch sie musste diese Gelegenheit ergreifen, dieser Strohhalm, an den sie sich klammerte. Und sie wusste, eine Begegnung mit Jesus konnte ihr Leben verändern. Nur eine kleine Berührung seines Gewandes konnte sie heilen und wiederherstellen. Und vielleicht kommst du dir heute auch vor wie jemand, der im Abseits steht, im Abseits des Lebens, mit Problemen, die vielleicht unlösbar scheinen. Aber ich möchte dich ermutigen heute, ich möchte dich einladen, komm zu Jesus, mach dich neu auf zu Jesus. Er ist heute hier und möchte dir dienen, dir begegnen und möchte dein Herz heilen und anrühren. Lesen wir mal weiter in der Geschichte, die Verse 27 bis 34. Als sie nun von Jesus hörte, also die Frau, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Wer hat mein Gewand angerührt? Welche Frage stellte Jesus? Hier inmitten der vielen Menschen, die ihn drängten und ihn berührten. Und wart ihr schon mal in einer großen Menge von Menschen? Es gibt ja manche Menschen, können das überhaupt nicht haben, wenn viel los ist um sie, in vollgedrängten Bussen oder U-Bahnen, wo man Seite an Seite mit unbekannten Menschen steht. Ich mag das auch nicht so gern. Ich kenne das vom Ausland her, wo man ganz gedrängt steht. Und wir können uns vorstellen, dass wirklich ja, da viel los war um Jesus. Und einer dieser vielen unbekannten Menschen berührte das Gewand Jesu. Und Jesus merkt es. Er merkt es, weil Kraft von ihm ausging. Und er merkt es, weil es eine absichtliche Berührung war. Und er merkte es, weil er der Sohn Gottes ist, weil ihm nichts entgeht. Und er merkte es, weil ein Wunder geschehen war. Und nicht nur Jesus merkte es, sondern auch die Frau, die ihn berührte, merkte es. Sogleich bemerkte sie es. Es war was geschehen in ihrem Körper. Sogleich stoppte der Blutfluss von einer Sekunde auf die andere. Und sie merkte, es war nicht nur vorübergehender Stopp, sondern es war Heilung. Sie war geheilt. Sie, die seit 12 Jahren an dieser Not litt, vollständig geheilt und befreit. Und Jesus bleibt stehen. Jesus bleibt stehen und fragt, wer hat mein Gewand angerührt? Jesus bleibt stehen. Erinnern wir uns, Jesus ist auf dem Weg mit Jairus ins Haus des Jairus, dessen Tochter sterbenskrank zu Hause lag. Doch Jesus bleibt stehen auf dem Weg. Jesus bleibt stehen zu dieser Hilfe, die Jairus erhoffte. Und könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Jairus ergangen mag? Was mocht innerlich in Jairus abgelaufen sein? Jesus, warum bleibst du jetzt stehen? Meine Tochter ist krank. Meine Tochter ist doch schlimmer krank. Warum lässt du dich jetzt abhalten auf dem Weg zu ihr? Was magst du da, Jesus? Warum bleibst du stehen? Wir brauchen dich doch jetzt. Und ich denke, wir kennen das, wenn man eilig irgendwo hinfährt, einen Termin hat, irgendwas Eiliges erledigen muss und dann fahren genau vor einem in der Situation so langsame Autofahrer, die so vor einen hergondeln. Und da kann man schon leicht die Geduld verlieren, oder? Und bei Jairus war es ja wirklich dringend. Sein Kind, seine Tochter lag im Sterben zu Hause. Jesus wurde dringend gebraucht. Doch Jesus bleibt stehen und wendet sich dieser Frau zu, die 12 Jahre lang unter großer Not litt. Jesus stoppt seinen Weg für jemand anderen und schenkt dieser Frau Heilung. Und kennen wir das? Manchmal gibt es Leute, die empfangen von Gott in einem Moment ein Gebet gesprochen
und Gott erhört. Vielleicht sogar nur ein kurzes Stoßgebet. Und dann, du betest seit Monaten, vielleicht seit Jahren, bis Gott eingreift, bis Erhörung kommt. Manche Leute empfangen in einem Moment von Gott und bei anderen dauert es sehr lange. Kennen wir Zeugnisse oder Berichte von Menschen, die das Eingreifen Gottes erlebt haben, in genau den Situationen, wo es wir vielleicht auch brauchen, aber wir warten noch auf Gottes Eingreifen, wir warten noch auf das Wunder Gottes im Leben. Dass die Frau, die sich gerade bekehrt hat und für Jesus Feuer gefangen hat, in die Gemeinde geht, noch nicht lange und zack, hat sie einen Mann gefunden, den sie heiratet. Und selbst wartet man schon lange auf einen Partner. Dass der Missionar, der Gott um finanzielle Unterstützung bittet und zack, Gott erhört das Gebet und segnet ihn mit Geld von anderen. Und selber betet man schon lange für den finanziellen Durchbruch. Dass die Oma, die für das Enkelkind betet, dass es den Weg Gottes geht und zack, Gott erhört das Gebet und das Enkelkind kommt zum Glauben, brennt für Jesus. Und selbst betet man vielleicht schon seit Jahren um Veränderung und Durchbruch. Und solche Zeugnisse, solche Berichte, wenn wir die hören oder lesen, die sollten eigentlich aufbauen und ermutigen. Aber wenn wir ehrlich sind, solche Zeugnisse lassen uns dann oft mehr schlucken, als dass sie aufbauen oder ermutigen oder dass wir uns mit anderen freuen könnten. Und es ist nicht einfach hier, nicht nur menschlich zu reagieren, sondern geistlich zu reagieren. Und manchmal lassen uns vielleicht auch solche Zeugnisse eher traurig zurück. Doch wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass manche Gebete schnell erhört werden und manche Gebete einen langen Atem brauchen. Und ich möchte uns heute ja ermutigen und auch ja, herausfordern und ich möchte mich damit einschließen, dass diese Geschichte von Jairus, die möchte uns Mut machen, nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben, wenn Jesus mit dir den langen Weg geht. Weil Gottes Zeitrechnung ist oft anders als unsere Zeitrechnung. David schreibt im Psalm 31, Vers 15 und 16, aber ich vertraue auf dich, o Herr, ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. David ist in Bedrängnis von Feinden. Er wird verfolgt, aber er vertraut auf den Herrn, weil er weiß, seine Zeit ist in Gottes Hand. Sein Gott ist bei ihm. Bei ihm ist Sicherheit, weil Gott hat alles in Kontrolle. Er weiß, bei ihm ist er geborgen. Gott ist der Herr über die Zeit. Gott ist immer zur rechten Zeit da und gefühlt immer spät. Ich möchte uns aus Jesaja da auch noch zwei Verse ausführen, auch zwei sehr bekannte Verse, die gerade in Situationen, wo man auf das Eingreifen Gottes, warten, ja, uns einfach herausfordern, aber auch ermutigen möchten. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken und Wege sind oft anders, als wir es denken und wir es uns vorstellen. Gott denkt in einer anderen Frequenz als wir Menschen. Und ich denke, jeder von uns hat es schon erlebt. Doch Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Gott lädt uns ein, geduldig zu sein, Geduld zu lernen. Es ist oft der Test des Wartens auf Gottes Eingreifen, auf seine Wunder. Gott testet uns und formt uns und reinigt uns in diesem Prozess des Wartens und formt uns immer mehr in sein Bild. Wo Geduld ist, da ist auch Kraft. Wo Geduld ist, ist Reife. Und wo Geduld ist, ist Stabilität. Und Gott möchte dich heute ermutigen, wenn die Erhörung deiner Gebete länger dauert als bei anderen, gib nicht auf. Gib nicht auf, wenn Jesus den langen Weg mit dir geht. Denn schauen wir uns die Geschichte von Jairus weiter an. Vers 35 und 37. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten der Obersten der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Für Jairus hatte sich diese Situation durch den Stopp von Jesus drastisch verschlechtert. Ihn erreichte die Nachricht: Deine Tochter ist gestorben. Und die Leute, die ihm diese Nachricht überbringen, sagen: Du brauchst Jesus jetzt nicht mehr, lass ihn gehen, es ist zu spät. Und manchmal kann es sein, dass man im Laufe des Wartens und Betens, dass Dinge geschehen, die die Situation noch verschlechtern, die die Situation noch hoffnungsloser und aussichtsloser erscheinen lassen als vorher. So wie bei Jairus. Er hat den Weg mit Jesus in einer schlechten Ausgangslage gestartet. Die Tochter war sterbenskrank, aber sie lebte noch. Er beugte sich für Jesus, er war mit Jesus in Kontakt, er ging mit Jesus, setzte sein Vertrauen in ihn. Doch die Situation wurde für ihn schlechter als vorher. Die Tochter ist gestorben. Situationen und Umstände können sich verschlechtern. Und jetzt kommen die Stimmen in uns. Es hat doch eh keinen Zweck, mit Jesus zu leben, ihm nahe zu sein. Es macht keinen Sinn, am Gebet festzuhalten, Jesus weiter zu bitten. Bemühen wir doch Jesus jetzt nicht mehr damit. Und wer hat Interesse daran, dass wir uns in genau dieser Situation, wenn es schlechter wird, von Jesus entfernen? Der Feind. Warum noch an Jesus festhalten? Er tut doch eh nichts für dich. Es ist der Feind, der uns von Jesus wegziehen möchte. Und lassen wir diese Gedanken zu in unserem Leben. Lassen wir diese Gedanken zu, wenn es schlechter wird. Wenn die Situationen schlechter werden, auf was bauen wir unseren Glauben? Bauen wir unseren Glauben auf die Ergebnisse, auf die Durchbrüche, auf die Wunder, um die wir bitten? Oder bauen wir unseren Glauben auf Jesus, auf die Beziehung zu ihm? Funktioniert unser Glaube nur, wenn Gott unsere Erwartungen erfüllt in unserer Zeitschiene? Oder glauben wir trotz dessen, auch wenn es anders läuft oder sich verschlechtert? Es gibt einen Psalmschreiber, der macht eine ganz ähnliche Erfahrung. Psalm 73. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Das sind die, die ohne Gott unterwegs sind in ihrem Leben. Und denen scheint es viel besser zu gehen. Bei denen läuft alles glatt, als bei denen, die mit Gott unterwegs sind. Bei denen, die Gott vertrauen, so wie Jairus. Und er schreibt, dass diese Tatsache, dass es den Gottlosen gut geht und den Gläubigen nicht, dass diese Tatsache ihn beinahe zu Fall gebracht hätte. Und in den letzten Versen von dem Psalm lesen wir, warum er nur fast gestrauchelt wäre. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden, wenn mir auch Leib und Seele vergehen. So bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Hier wird beschrieben, dass am Ende der Sieg kommen wird. Der Sieg wird kommen, weil Gott sein Fels ist, weil Gott sein Erbe ist, weil er am Ende bei Gott sein wird. Egal wie die Situation jetzt aussieht, er wird am Ende den Sieg haben. Und er hat nicht nur den zeitlichen Durchbruch, das zeitliche Wohlergehen vor Augen. Nein, er sieht das, was am Ende kommt. Er sieht den ultimativen Sieg, den alle Gläubigen erleben werden, unabhängig davon, wie viele Gebetserhörungen oder wie viele Durchbrüche wir hier auf der Erde erlebt haben. Und dieses Dennoch, dieses entschlossene Dennoch, er bleibt bei Gott, egal wie die Umstände aussehen, egal ob die Erhörung da ist, egal ob die Erhörung Zeit braucht oder vielleicht auch gar nicht kommen wird, dennoch bleibe ich stets bei dir. Er beschreibt eine tiefe Beziehung zu seinem Gott, eine Beziehung, die einen Glauben, der nicht auf dem Wohlergehen, nicht auf Gebetserhörungen aufgebaut ist, sondern einen Glauben, der darauf gebaut ist, dass man weiß, Gott ist vertrauenswürdig. Mein Gott, an den ich glaube, sein Charakter ist vertrauenswürdig. Und es sind nicht die Ergebnisse, wo er seinen Glauben drauf baut, sondern auf Gott selbst. Und in diesen Situationen, wo die Umstände schwieriger werden, vielleicht sogar schlechter werden, wird unser Glaube gereinigt. Und wenn man dieses Taschentuch anzünden würde, dann würde es verbrennen. Aber wenn man Gold hat und Gold dem Feuer ausgesetzt wird, dann wird es gereinigt. So wird auch unser Glaube in diesen Zeiten gereinigt und wird noch kostbarer und noch wertvoller. Und so ist doch die Frage, haben wir Glauben an uns selbst oder liegt unser Glaube in Gott? Haben wir Glauben an das Wunder oder haben wir Glauben an den, der Wunder wirken kann? Haben wir Glauben an den Durchbruch oder glauben wir an den Erlöser, den Durchbrecher, der Dinge verändern kann? Und Furcht in uns sagt, was, wenn Gott nicht kommt? Aber Glaube sagt, egal wie das Ergebnis sein wird, ich bleib treu, denn er ist gut. Die Furcht sagt, was wenn? Aber Glaube sagt, selbst wenn. Und wie beeindruckend sind drei junge hebräische Männer im alten Babylon damals, die sich nicht beugen wollten vor den Göttern des Landes. Und von ihrem Glauben können wir lernen. Deshalb gebe ich euch nochmal zwei Verse aus Daniel mit. Daniel 3, 17 und 18. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Unser Gott kann. Gott kann erretten. Gott kann erretten. Gott kann erretten aus diesem Feuerofen. Gott kann erretten aus der Hand des Königs. Und wenn er es nicht tut, auch wenn er es nicht tut, so bleiben wir Gott treu. Wow, welcher Glaube dieser drei Männer. Jairus blieb bei Jesus, als es schlechter wurde. Und es fühlt sich so an, wie wenn Jesus seine Erwartungen nicht getroffen hat. Aber wir sehen später, Jesus wird sie weit übertreffen. Und ich möchte uns heute ermutigen, bei Jesus zu bleiben, egal wie die Umstände sind. Lass Situationen, die sich verschlechtern, dich nicht davon abhalten, dich von Jesus zu entfernen. Hör nicht auf Stimmen in dir oder auch um dich herum, die sagen, hat doch eh keinen Zweck. Bau deinen Glauben nicht auf Umstände oder Ereignisse. Bau deinen Glauben auf Jesus. Fürchte dich nicht, sagte Jesus zu Jairus. Und da steht im Griechischen das Wort pisteu, was ja Glauben bedeutet. Und es hat eine viel tiefere Bedeutung als nur eine intellektuelle Zustimmung. Es bedeutet Vertrauen. Vertrauen in, es geht mehr darum, etwas für wahr zu halten, sondern es geht darum, sich ihm, Jesus, anzuvertrauen und entsprechend zu handeln. Fürchte dich nicht. Vertrau mir, Jairus. Vertrau dich mir an. Bleib bei mir, Jairus. Geh mit mir, Jairus. Vertrau mir. Und Gott sagt auch heute zu dir, fürchte dich nicht, vertrau mir. Vertrau mir in deine Situation. Vertrau mir, bleib bei mir, geh mit mir. Fürchte dich nicht, vertraue mir. Lesen wir noch das Ende der Geschichte, die Verse 38 bis 43. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita Kumi, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Mein dritter und letzter Punkt: Mach Raum für Jesus. Jairus bleibt bei Jesus, er ist nahe bei Jesus, und sie gehen in sein Haus. Und dort wird er mit der harten Wirklichkeit konfrontiert. Viele Menschen sind dort, weinen und heulen. Und zur damaligen Zeit in der jüdischen Kultur war es üblich, dass bei einem Todesfall schnell viele Menschen zusammengekommen sind. Verwandte, Nachbarn, Freunde, ja sogar professionelle Klagefrauen und Flötenspieler kamen zusammen, um laut zu weinen und zu klagen. Also es war richtig viel los. Und ihre Reaktion auf das Wort von Jesus, dass das Mädchen nur schläft, bringt sie zum Lachen. Und was sehen wir dadurch? Sie haben keinen Glauben. Es wird Unglaube dadurch ausgedrückt. Wie kann das sein? Wie kann der Mensch sowas sagen? Er ist doch nicht ganz bei Sinnen. Und wir lesen, dass Jesus alle hinausgetrieben hat, außer den Vater, die Mutter und die Jünger, die mit ihm gekommen sind. Petrus, Jakobus und Johannes. Und Jesus, ja, trat nicht nur in den Raum, sondern er veränderte den Raum, als er kam. Die Atmosphäre veränderte sich. Und dann sprach er zu dem Mädchen: Steh auf. Und das gestorbene Mädchen erwacht wieder zum Leben. Jesus bringt Leben, auch dort, wo alles verloren erscheint. Jesus kann da Veränderung bringen, wo es menschlich unmöglich scheint. Und der Name Jesu wurde in einem größeren Maß verherrlicht durch die Auferstehung des Mädchens. Und Jairus erlebte sein Wunder, weil er an Jesus dran blieb. Anders, als er zuerst dachte. Anders, als er zuerst erwartete. Das Wunder übertraf alle Vorstellungen, die er hatte. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Jesus nicht nur in den Raum bringen, sondern dass wir den Raum für ihn reinigen. Dass wir Raum schaffen in unserem Leben für das Wirken Jesu. Umgib dich mit Menschen, die zusammen mit dir glauben, die mit dir beten. Umgib dich ja mit Menschen, die dich mittragen in deinem Problem, in deiner Situation. Schaff Raum in deinem Herzen für das Wort Gottes, für die Wahrheiten Gottes, dass dein Herz ja mit den Wahrheiten Gottes gefüllt ist. Und schaff Raum in deinen Gedanken. Wenn wir sagen, dass Jesus sein Werk tun soll in unserem Leben, dann müssen wir ihm auch unser Denken geben. Und unser Denken lässt manche Dinge ja zu Riesen werden in unserem Leben, lässt manche Dinge zu Unmöglichkeiten werden. Doch sollte für Gott was unmöglich sein? Sollte etwas zu groß sein für Gott? Und denk dir, wenn wir Jesus in unseren Gedanken Raum geben, dass dann Angst, Sorgen, Negatives in unseren Gedanken noch Raum haben kann? Nein, wir dürfen Jesus diese Gedanken geben und uns mit seinen göttlichen Gedanken füllen lassen. Wo der Geist Gottes ist, ist Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, ja, Güte, Treue. Schaff eine Atmosphäre in deinem Leben, wo Gott wirken kann, wo Gott sich bewegen kann. Schaff Raum in deinem Leben für das Wirken Jesu. Und vielleicht hast du dich heute in dieser Geschichte in irgendeiner Art wiedergefunden. Also ich finde mich hier wieder. Und vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und du gehst von gut zu schlecht und vielleicht zu noch schlechter. Und vielleicht bist du heute da und du glaubst schon lange für was und bist müde geworden, weil noch keine Erhörung da ist, weil noch kein Ergebnis da ist, weil die Antwort auf deine Gebete auf sich warten lässt. Und vielleicht siehst du ja oder liest du jemand anders, der genau in diesem Bereich betet hat, schon einen Durchbruch erlebt, aber du wartest noch. Vielleicht sind Gedanken und Festungen, ja, vielleicht sind in deinen Gedanken Festungen, die eigentlich deine Umstände widerspiegeln, die ohne Hoffnung, ohne Zuversicht sind. Gedanken, die geprägt sind von Angst, von Sorge, von Negativen. Und du trägst Lasten, bist ausgebrannt. Und ich möchte, wenn du dich ja heute wiederfindest, möchte ich dir Mut zusprechen. Schau dir Jairus an in dieser Geschichte. Gib nicht auf. Gib nicht auf, wenn Jesus den langen Weg mit dir geht. Gib nicht auf, ja, wenn Jesus die extra Meile mit dir geht. Gib nicht auf. Geh weiter mit Jesus. Schaff ihm Raum in deinem Leben. Raum in deinem Herzen. Und ich möchte am Ende der Predigt noch zusammen mit uns beten. Und ich möchte euch einfach nochmal einladen, auch aufzustehen, alle zusammen. Und ja, wenn du dich wiedergefunden hast, dann möchte ich dich einladen, dass du dich einfach ausstreckst zu Jesus hin, dass du deine Hände öffnest für Jesus, dass du ja einfach hier sagst, Jesus, hier bin ich, das bin ich. Du siehst meine Situation, du kennst mein Leben und bitte begegne mir jetzt dort, wo ich bin. Und ich möchte nochmal ja beten für uns und wir können dann am Ende des Gottesdienstes auch nochmal persönliches Gebet anbieten für ja, Situationen, wo du drin stehst, wo du dich wiedergefunden hast. Beten wir gerne auch nochmal persönlich für dich. Aber wenn du das jetzt bist, dann ja, öffne einfach dein Herz, öffne dich für Jesus jetzt, öffne deine Hände für Jesus und ja, lasst uns einfach Gottes Wirken jetzt auch willkommen heißen und ja, Gottes Werk jetzt unter uns tun. Gott, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass du jeden siehst, jeden kennst, Herr, dass du jede Situation kennst, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass du nicht ein Gott bist, der ferne ist, sondern der unser Leben sieht, Herr. Danke, dass unser Leben, unsere Zeit in deinen Händen liegt, Herr. Und du siehst jetzt jeden, Herr, wo er angesprochen ist, Herr, wo wirklich Erhörung einfach von Gebeten auf sich warten lässt, Herr. Herr, du siehst, wo Situationen, wo Dinge sich verschlechtert haben und ich bitte dich, Gott, dass du jetzt ja diesen Menschen dienst, ja, dass du wirklich kommst und sie berührst mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, Herr. Ich bete, Herr, dass du ja dort die toten Knochen wieder zum Leben erwächst, Herr. Ich bete, dass du das Meer teilst, Herr Jesus, ja, für Menschen dort, wo Dinge ja unmöglich erscheinen, Herr. Herr, wir beten um Durchbrüche dort, wo Durchbrüche nötig sind, Herr. Wir beten, dass du in unsere Gedanken kommst und wirklich hier auch Festungen sprengst, Herr, dass wir deine göttlichen Gedanken wirklich hier Raum geben, Herr. Ja, nicht dem Negativen, sondern deinen göttlichen Gedanken, Herr. Wir beten, dass du, Heiliger Geist, ja kommst und Überführung bringst, ja, wo vielleicht Menschen aufgegeben haben, wo sie entmutigt sind. Ich bete, dass du neuen Mut, neue Kraft gibst, Herr Jesus, für dich dran zu bleiben, weiterzugehen, Herr, diesen Weg weiter mit dir zu gehen, Herr. Danke, du bist da, Heiliger Geist, und du tust dein Werk und so segne du wirklich jeden Einzelnen. Danke, du bist ein großer Gott. Danke, dir sind alle Dinge möglich, Herr. Und wir vertrauen dir, Herr. Wir bauen unseren Glauben auf dich, Herr. Nicht auf Ergebnisse, Herr. Nicht auf Erhörungen, sondern auf dich, Herr Jesus. Herr, zieh unsere Herzen nahe hin zu dir, Herr. Lass unsere Herzen bei dir nahe sein. Und so segne jeden Einzelnen. Begegne ihm in der Situation, wo er dich jetzt gerade braucht, Herr, wo er steht, Herr. Danke für deine Liebe für uns, Herr. Danke für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du uns wirklich ja nach vorne bringen möchtest, Herr, dass du uns nicht dort stehen lässt, Herr Jesus, wo wir sind. Und danke für Wunder, die du tun kannst, Herr. Dir, du bist groß. Wir glauben und vertrauen einem großen, mächtigen Gott. Danke für dein Werk, Herr. Segne du jeden jetzt hier. Amen.